Freunde, ich möchte euch jetzt ein paar Sekunden Stille gönnen, dass du für dich nochmal kurz dich bereit machen kannst. Hey, bin ich wirklich bereit, mit einem offenen Herzen und mit offenen Ohren zu hören, was der Geist Gottes dir heute sagen möchte? Nimm dir kurz diesen Moment. Wenn wir das Wort Gottes in die Hand nehmen und es aufschlagen, dann fließt in aller Regel nicht wirklich Gold und Honig daraus. Schön wär's. Es gibt Bibeln, da fließt Öl raus. Das ist mega spannend. Aus meiner Sicht ist es jetzt noch nicht passiert. Das sind eher so Essensreste, die sagen, im Kaffeeflecken oder so. Aber es ist unheimlich kostbar und es ist ein so inspirierendes, lebendiges Wort, das wir lesen dürfen, wenn wir es aufschlagen. Die Wahrheit ist aber, ich lese die Bibel anders als du. Weil jeder von uns, der die Bibel aufschlägt, sieht sich so eine Brille an. Weiß nicht, was so deine Brillen sind, es gibt verschiedene Brillen. Es gibt die, hey, ich habe das schon immer als kleines Kind gehört, die ganzen Geschichten von Abraham und Isaak und Jakob und Arche Noah und so. Und boah, ich liebe das und ich bin verwirrt, dass da manchmal so viel mehr noch dazu steht, als ich in meiner Kinderbibel früher gelesen habe. Vielleicht bist du aber auch jemand, sagen, hey, ich bin erst mit 35, habe ich überhaupt Jesus kennengelernt, ich kenne das alles gar nicht. Heftig, ich verstehe irgendwie nur die Hälfte und ich habe in meinem Leben so oft gehört, das ist schwer zu verstehen, das ist alt und ich lese das und ich merke, ich lese das mit so einer Brille. Vielleicht hat dir auch deine Rallye-Lehrerin mal so eine Brille verpasst. Ja, diese Wunder, die da beschrieben werden, die muss man alles so relativ sehen, das sind so Metaphern, das sind so Bilder. Ja, damit möchte man etwas ausdrücken, wie schön es doch wäre, wenn wir Gott so vertrauen könnten, dass das tatsächlich passiert ist, aber eigentlich gar nicht so. Und je nachdem, wie du geprägt bist, vielleicht bist du auch wissenschaftlich total geprägt und sagst, naja, das muss hier alles, ne, muss mir Zollstock und Maßband rangehen, das muss alles Hand und Fuß haben und wenn ich das nicht alles wirklich perfekt beweisen kann, dann weiß ich nicht, ob ich die Bibel ernst nehmen kann. Vielleicht ist das deine Brille. Wir lesen die Bibel, das Wort Gottes, und jeder von uns hat eine andere Brille auf. Dementsprechend auch eine andere Erwartung, was mir jetzt passiert, was daraus jetzt hervorgehen wird. Und ich bin davon nicht frei, du bist davon nicht frei. Jeder von uns ist geprägt, jeder hat eine Erwartung, jeder hat eine Hoffnung, einen Wunsch, wenn wir die Bibel aufschlagen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wenn wir über das Wort Gottes reden, wenn wir über Honig und Gold reden, dass wir ein paar Eckpunkte an Vorannahmen ganz, ganz fest machen. Wir haben in der ersten Predigt vor 14 Tagen darüber gesprochen, hey, wir glauben, dass die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, vom Geist Gottes inspiriert worden ist an 40 Autoren und dass sie auch nur wirklich zu verstehen ist, wenn der Geist Gottes uns in alle Wahrheit führt. Das ist eine ganz klare Vorannahme. Hey, wenn ich das nicht glaube, dass die ganze Bibel inspiriertes Wort Gottes ist, habe ich ein Problem, weil dann weiß ich gar nichts mehr. Die zweite Vorannahme, da hat Lukas letzte Woche drüber geredet, hey, ich möchte nichts in die Bibel hineinlesen, sondern ich erwarte, dass die Bibel mich verändert, zu mir spricht und ich will veränderbar, dehnbar sein, weil ich erwarte, dass Gott zu mir reden will. Er versteckt sich nicht hinter einem extra komplizierten Buch, was sonst keiner verstehen kann, dieses Buch von 7 Siegeln, sondern ich erwarte, dass er sich offenbart, aber nicht so, wie ich mir das wünsche, wie meine Brille ist, sondern wie sein Herz ist und mich verändert. Und da hat er so verschiedene Sachen reingepackt. Ne, Lukas hat das hier mega mit der Bibliothek dargestellt. Hey, da sind so viele verschiedene Gattungen an Texten drin, von Briefen über Geschichtstexte, Gesetzestexte, lyrische Geschichten. Und alles müssen wir etwas anders lesen und verstehen. Und heute geht es tatsächlich um die spannende Aussage, wir nehmen die Bibel wörtlich. Und wenn ich jetzt mal eine Umfrage machen würde, nimmst du die Bibel wörtlich? Ich glaube, wir würden ein sehr schwieriges Ergebnis bekommen. Weil irgendwie, wenn das alles inspiriertes Wort Gottes ist, dann muss ja auch alles wahr sein, was da drin steht. Amen? Amen. Aber leben wir auch alles wörtlich, was da drin steht? Nein. Also ich nicht. Und ich zweifle daran, dass du es tust. Und ich möchte euch gleich sagen, worauf das hier hinausläuft. Hey, wir nehmen das Wort Gottes wörtlich, wo es möglich ist. Und wir nehmen es nicht wörtlich, wo es auch nicht wörtlich verstanden werden will. Aber wir nehmen es immer 100% ernst. Ja, wir nehmen das Wort Gottes nicht immer wörtlich. Ich werde euch gleich in ein paar Textstellen reinführen, und wir sagen, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber wir nehmen es immer 100% ernst. Wenn du das mitnimmst, mega, Punkt gemacht. Die ganze Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert und dementsprechend ist die ganze Bibel für uns Autorität. Und wenn ich nicht glauben würde, dass die ganze Bibel für mich Autorität ist, hätte ich ein Problem. Weil es fängt schon ganz am Anfang an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ist das metaphorisch gemeint? Ist das wirklich so gemeint? Ich bin davon überzeugt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Kein Zweifel. Dann geht's weiter. Dann kommen so Geschichten wie Noah und die Arche mit dieser Sintflut. Ey, erstmal, wer wird überhaupt 600 Jahre alt? Das ist schon echt crazy. Wer baut so lange an einer Arche? Kann es wirklich sein, dass es bis dahin nicht auf diese Erde geregnet hat? Da stehen so ein paar Knallersachen in der Bibel über diese Geschichte. Und ich sage, oh. Aber mein Glaube macht keinen Sinn, wenn ich das nicht für wahr halte. Mein Glaube macht keinen Sinn. Denn weiter, Jesus selbst das Neue Testament bestätigen immer wieder, dass sie das Alte Testament, also das, was Jesus bis dahin kannte, für 100% ernst nehmen. Das heißt, wenn ich die alten Geschichten nicht für ernst nehmen kann, die Wunder, die Gott tut, dieses Übernatürliche, hey, er ist Gott. Wie kann ich dann glauben, dass Maria als Jungfrau ein Kind gebärt, wenn ich nicht glauben kann, dass Gott der Schöpfer vom Leben ist? Das funktioniert nicht. Und Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, wie sehr er dem Wort Gottes, dem Alten Testament, vertraut. Und dann geht es weiter, das sind so verrückte Sachen. Hey, da wird Abraham Vater mit 100. Verrückt. Dann diese ganze Geschichte um den Auszug aus Ägypten, wie Gott sein Volk begleitet, nachdem er 400 Jahre nicht zu ihm gesprochen hat. Hey, wir sind schon aufgeregt, wenn er mal 2 Tage nicht zu uns spricht. Die haben 400 Jahre gewartet. Und dann teilt er das Rote Meer. Ja, verrückte Geschichte. Ja, mir ist erzählt worden, da war irgend so eine Furt und Mose hat sie glücklicherweise in dem Moment entdeckt und alle sind dadurch. Ja, klar. Das braucht viel mehr Glauben aus meiner Perspektive, als zu glauben, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, spricht und das Meer teilt sich, genau wie ich glaube, dass er einen Sturm stillen kann. Warum glaube ich, dass er einen Sturm stillen kann? Weil er es getan hat, immer und immer wieder. Weil er der Herr ist, der all das geschaffen hat. König David, der Sieg gegen Goliath, Daniel und seine Freunde, die Löwengrube, der Feuerofen. Hey, wer überlebt einen Feuerofen? Niemand, es sei denn, Gott sagt, du wirst ihn überleben. Und er seine Engel dazu stellt, Daniel in der Löwengrube, wo die Engel kommen und den Löwen den Rachen zuhalten und Daniel eine entspannte Nacht mitten unter hungrigen Löwen verbracht hat. All das hat nur dann wirklich Kraft und Sinn, wenn ich es für wahr halte. Wenn ich nicht glauben kann, dass das wahr ist, und zwar so, wie es da steht. Wie kann ich glauben, dass dieser mächtige Gott auch in meinem Leben so mächtig wirken kann, wie er es getan hat? Wie will ich mein ganzes Vertrauen auf einen Gott setzen, wo ich denke, naja, all die Geschichten über ihn sind irgendwie metaphorisch, etwas aufgehübscht, etwas übertrieben. Mein Glaube hätte keine Kraft, null Kraft, wenn ich die Bibel an der Stelle nicht wörtlich nehmen würde und sie von ganzem Herzen glauben würde. Dann gibt es aber so Sachen, die tun wir nicht mehr. Super spannend. Wir tun eine ganze Menge Dinge, die Gott im Alten Testament sagt, dass wir sie tun, dann tun wir nicht mehr. Und zwar aus Überzeugung. Wir tun nicht das, was Gott gesagt hat. Weil, und da werden wir noch eine ganze Predigt dazu hören, Gott eine voranschreitende Geschichte schreibt, in der er sich Schritt für Schritt immer mehr offenbart. Und Jesus tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt ist, der vieles verändert hat. Und Jesus sagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, und es wird kein I-Pünktchen vom Gesetz weggenommen werden. Das heißt, es gilt alles 100% und trotzdem ist alles anders. Das muss erstmal einer verstehen. Aber das ist, was es heißt, dass Jesus der Dreh- und Angelpunkt ist. Er hat das alles erfüllt, deswegen müssen wir viele Dinge nicht mehr tun. Und trotzdem ist nichts davon unnötig gewesen oder nicht mehr relevant für uns heute. Da kommen wir auch gleich zu. Andere Sache ist, dass Dinge für die Menschen in ihrer Zeit geschrieben worden sind, auch da werden wir nochmal eine Predigt zu hören, damit sie in ihrer Kultur, in ihren Umständen versteht, was Gott ihnen sagen möchte. Und ihr kennt es selber, ja, wir leben nicht mehr in Zelten als Nomaden und ziehen mit Kamelen durch die Gegend, also habe ich jetzt nicht gesehen. So, bei uns hat sich vieles verändert. Ja, wir haben iPhones. Erklär mal Abraham, was ein iPhone ist. So, wir machen immer so Witze, hey, und dann hat sich Paulus hingeschrieben und eine E-Mail geschrieben. Aber das ist genau dieser Gedanke, hey, es hat sich so viel verändert, dass Dinge komplett anders heute sind, als sie damals waren, als es aufgeschrieben worden ist. Und deswegen nehmen wir gewisse Dinge nicht wörtlich, aber wir nehmen sie 100% ernst und fragen uns, was heißt das? Was möchtest du über dich, Jesus, offenbaren? Was möchtest du mir damit sagen? Und dann kommen wir zu einem spannenden Punkt. Und ich habe schon fast keine Zeit mehr. Da sind Widersprüche in der Bibel. Und zwar richtig dicke Dinger. Und dann liest du das und du denkst dir, ich habe gar nichts verstanden. Jesus, ist das dein Ernst? Ich werde jetzt einen Vers vorlesen, den wirst du in Predigten selten hören, weil er sogar mitunter etwas verstörend ist. Aber es ist ein Text, den Jesus genauso rausgehauen hat, und ich sag's dir gleich, den er genauso meint und den wir trotzdem nicht tun. Spannende Geschichte, ich hoffe, du bist ready, für Markus 9, ab Vers 42. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, jetzt kommt der Knaller, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Heißt, Herr, jeder, wer den Kindern irgendeinen Mist über mich erzählt, so dass sie in ihrem Glauben von mir weggeführt werden, er wäre besser dran, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängt und ihn ersäuft, wie so eine Katze früher. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, jetzt kommst, jetzt geht es nicht mehr um irgendwen anders, sondern jetzt geht es um dich. Wenn es deine Hand ist, die dich zu Fall bringt, ich wollte eigentlich so einen Hackklotz mit dem Beil hier hinstellen, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst, das ist so hart, du gehst verstümmelt ins Leben rein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Das ist unser netter Jesus. Der haut das raus. Und spätestens jetzt wäre ich maximal irritiert. Sag, Jesus, was erzählst du da? Was sagst du da? Das bist doch nicht du. So, und jetzt kommt ihr zu dem Punkt, was ist das Problem mit wörtlich nehmen? Friends. Wer von euch würde hier noch mit beiden Beinen und beiden Armen und beiden Augen sitzen, wenn wir das als Maßstab wortwörtlich nehmen würden und umsetzen würden? Und jeder, der sagt, ich nehme die Bibel immer wortwörtlich, hat jetzt spätestens ein großes Problem. Weil ich nehme die Bibel an dieser Stelle nicht wörtlich. Warum tue ich das? Und jetzt kommt ein echt heftiges Wort. Ich interpretiere. Ich versuche zu verstehen, Jesus, was möchtest du über dich sagen? Und was bedeutet das für mich? Und Jesus macht hier so eine mega drastische Aussage und wir werden gleich noch eine mindestens genauso krasse Aussage von Jesus hören. Und trotzdem erwartet er, davon bin ich überzeugt, nicht, dass ich mir jetzt Arme und Beine abhacke. Warum? Ich kenne meinen Jesus ein bisschen. Und vielleicht kennst du deinen Jesus auch ein bisschen und du weißt, dass das nicht das Herz von Jesus ist, dass wir anfangen, uns selbst zu verstümmeln oder irgendjemanden, der irgendeinen Blödsinn meinem Kind über Gott erzählt, einen Mühlstein um den Hals hänge. Das ist nicht das Herz von Jesus. Und trotzdem sagt Jesus das und ich bin davon überzeugt, er meint das genau so. Warum tun wir es nicht? Jesus selbst hat etwas vorgelesen, als er das erste Mal in eine Synagoge kam, nachdem er angefangen hat, öffentlich zu wirken. Das heißt, dass nachdem er aus dem Windschatten herausgetreten ist, die Firma seines Vaters abgegeben hat und wirklich als Rabbi angefangen hat zu lernen, hat er folgende Verse aus Jesaja gelesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Das ist das, was Jesus über sich selber sagt, wo er sagt, heute ist das vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Das ist meine Agenda. Ich bin gekommen, um zu heilen, um zu versöhnen, um Wiederherstellung zu bringen, um Gerechtigkeit zu bringen und um zu trösten. Ich bin nicht gekommen, um euch einen Hackklotz dahinzustellen und zu mal gucken, wer als erstes den Mut hat, sich was abzuhacken. Das ist nicht das Herz von Jesus, sondern das Herz von Jesus ist, komm an diesen Ort, komm zu mir, komm zur Quelle, um heil zu werden, um Frieden zu finden. Das widerspricht sich aber mit dem, was er hier sagt, oder? Was Jesus hier ganz, ganz deutlich macht, ist, Friends, das, was im Alten Testament auch noch steht, alles das, was ich euch gesagt habe, was mir wichtig ist, damit ihr heilig lebt, ist kein nettes Add-on, sondern heilig zu leben, sich von der Sünde fernzuhalten, ist maximal relevant und krass. Sünde in unserem Leben, auch wenn wir mit Jesus schon lange unterwegs sind, ist keine Lappalie, wo er sagt, ja, ja, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und jetzt ist gut. Ja, das ist der eine Teil der Wahrheit. Seine Gnade reicht für alles und uns ist vergeben und wir dürfen frei sein. Und trotzdem sagt Jesus hier, hey, wir sollen mit aller Konsequenz uns von der Sünde fernhalten. Es ist nicht so, dass wir einfach so weitermachen können wie bisher, mit einem unveränderten Herzen, mit ungebremster alles weiter so machen wie bisher Haltung und sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, nice, und das hat in meinem Alltag wenig Relevanz. Sondern das, was Jesus hier sagt, ist, hey, es gibt diesen Ort der Hölle. Was ist dieser Ort der Hölle? Der Ort der Hölle ist ein Ort, der genauso ewig ist wie der Himmel. Nur, dass Gottes Anwesenheit komplett nicht da ist. Und wenn Gottes Gegenwart nicht da ist, heißt es ist ein Ort, wo es keine Gnade gibt, keine Liebe, keine Hoffnung, keine Gerechtigkeit. Das ist Hölle. Und alles das, was das Wesen Gottes ausmacht, wird nicht da sein. Und Jesus sagt, Friends, der Preis dafür, dass wir auf Dinge verzichten, dass wir vor dieser Sünde fliehen, so gut es nur geht, ist echt klein im Vergleich zu diesem Ort, der die Konsequenz ist. Und das heißt, dass es vielleicht für dich auch bedeutet, zu sagen, hey, ich werde an gewisse Orte nicht mehr gehen. Orte, die mir irgendwie eigentlich immer lieb waren. Ich werde gewisse Veranstaltungen nicht mehr besuchen. Ich werde sie von mir abschneiden. Ich werde gewisse Musik nicht mehr hören. Ich werde gewissen Kontakt zu gewissen Menschen nicht mehr pflegen. Und ich werde vielleicht auf Alkohol und dies und das und jenes verzichten, was mich immer wieder in diese Situation führt, dass ich weggehe von diesem Mittelpunkt. Was mich wegbringt davon, dass ich mein ganzes Leben Jesus zur Verfügung stelle und sage, hey, du bist gut, du bist gerecht, du bist heilig und ich möchte mein Leben unter deine Ordnung stellen. Und warum Jesus diese knallharten Worte gebraucht hat, sagt, Friends, es ist genau so ernst. Und nicht weniger. Und das ist jetzt nicht für jemanden, der Jesus noch nicht kennt, auch. Das ist aber auch für uns, die wir schon lange mit ihm unterwegs sind. Er ist nicht der nette Dude, den man immer mal wieder für ein bisschen Gnade anzapft. Sondern er hat sein Leben gegeben, damit wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen und ihm unterordnen. Und das fühlt sich manchmal an wie Amputation. Ich verzichte auf Dinge, von denen ich weiß, dass sie mich weg von Gott führen. Und deswegen, ja, wählt Jesus hier drastische Worte, aber er meint es genau so. Deswegen, wir nehmen es nicht wortwörtlich, aber wir nehmen es 100% ernst. Zweiter Text. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ich habe mal geguckt, was dieses Wort hassen an der Stelle heißt. Es heißt hassen. Es heißt genau das. Und jetzt kommt genau das. Hey, heißt das wirklich, ich soll diese absolut verachtende, vielen Dank, diese verachtende Haltung gegenüber meiner Frau haben, gegenüber meinen Kindern, meinen Eltern? Möchte Jesus... dass ich sie mit Abscheu anschaue? Ist das das Herz von Jesus? Warum sagt er das? Und auf der anderen Seite heißt es doch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst auf Erden. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Warum redet hier Jesus davon, dass wir die Menschen, die am engsten an uns dran sind, hassen sollen, damit wir ihm wirklich nachfolgen können? Weißt du, weil es sich manchmal genauso anfühlt, wenn du deine ganze Priorität auf Jesus setzt, werden sich Menschen von dir abgelehnt fühlen. Vielleicht deine eigene Familie wird dir sagen, dein Jesus ist dir wichtiger als wir. So gehst du also mit deinen Eltern um, so gehst du also mit mir als deinem Ehemann um, mit mir als deiner Ehefrau um. Das ist dein... Es fühlt sich manchmal genau so an. Jesus ist die Liebe. Sein Herz ist Liebe. Aber er sagt auch, hey, du kannst mir nicht wirklich nachfolgen, wenn du nicht mit 100% mir den ersten Platz gibst, und zwar vor deiner Frau, vor deinen Kindern, vor deinem Mann, vor deinen Eltern. Und Jesus macht die Pharisäer an anderer Stelle total lang, dass sie sich nicht um ihre Eltern kümmern, so aus religiösen Gründen, so hey, wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld, wir haben alles in dein Reich gegeben, sagt Jesus, falsch. Ehre Vater und Mutter ist so elementar und wichtig. Und trotzdem sagt Jesus hier, du kannst mir nicht wirklich nachfolgen, wenn du nicht bereit bist, die Menschen, die du liebst, hinter dich zu lassen, wenn sie dich davon abhalten, mir nachzufolgen. Auch weil die Liebe zum Leben, ja, zu deinem Leben, zu dem Genießen, zu dem Feiern, es wird dich abhalten, mir voll und ganz nachzufolgen, wenn ich von dir Dinge haben möchte, die dich etwas einschränken, die Vertrauen verbrauchen, wo deine Finanzen eingeschränkt werden, wo es vielleicht nicht mehr ganz so nice ist. Wenn du dein Leben nicht hast und bereit bist, es abzugeben, wirst du es nicht tun. weil die Meinung von Menschen dich abhalten wird, mir ganz nachzufolgen. Weil die Vernunft, dein Verstand, dich davon abhalten wird, mir ganz nachzufolgen, wenn du sie nicht hasst. Und dieses Hassen ist kein Verachten, kein Nicht-mehr-Lieben, sondern es ist ein ich gebe Gott und meinem Nachfolger an Jesus den allerersten Platz. Und das wird sich manchmal so anfühlen, als würde ich meine Familie verraten, meine Freunde verraten, als würde ich das Leben gering achten. Das ist aber die Konsequenz mitunter. Und dann sollen wir unsere Eltern trotzdem ehren und lieben. Sollen wir trotzdem der beste Vater für unsere Kinder sein. Aber Prio hat immer Jesus. Und das ist auch etwas, was Jesus nicht 100% wörtlich genommen wird. Ich soll niemanden hassen. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Aber wir sollen es 100% ernst nehmen, was Jesus uns damit sagen will. Es gibt nach mir nichts, was auch nur annähernd so wichtig ist wie ich. Das ist die Konsequenz von Nachfolge. Nicht so ein bisschen hey, ein bisschen Family, ein bisschen dies, ein bisschen das und ein bisschen Jesus. Und das packen wir alles schön in ein Kreismodell. Sondern da ist Jesus. Und dann kommt alles andere irgendwo weiter drunter. Das bedeutet das. Ich möchte dich einladen. Und zwar nochmal ganz neu, auch mit solchen Dingen, mit solchen Texten, eine Entscheidung zu treffen. Jesus, ich weiß, und ach, wir können auch über so viele Dinge sprechen, die wir nicht wortwörtlich nehmen, aber die wir 100% ernst nehmen sollten. Und ich möchte dich einladen, nochmal ganz neu so eine Entscheidung zu treffen, weil, ja, das ist radikal. Maximal radikal. Aber das ist das, was Jesus sagt, was sein Herz ist. Sagen, hey, es ist genauso krass. Nimm es nicht wörtlich im Wortsinne, aber nimm es 100% ernst. Und ich glaube, dass wir nochmal alle uns prüfen dürfen, sagen, hey, wo lehne ich solche Texte immer ab als zu crazy, verstehe ich nicht. Das meint er doch nicht so und das damit komplett wegschieben. Doch er meint es genau so. Nicht wortwörtlich, aber 100% ernst. Und vielleicht bist du hier und hast in deinem Leben Jesus noch gar nicht eingeladen. Und denkst, hey, ich sehne mich danach, endlich an einen Ort zu kommen, wo ich all meine Lasten loswerden kann. Wo ich wirklich erleben darf, wie ich aufgebaut, wiederhergestellt werde, wo ich in diesen Frieden kommen kann, den mir nichts und niemand geben kann. Wo ich all die Fehler meines Lebens einfach hinwerfen kann und ich wissen darf, sie werden mir vergeben. Dieser Ort ist das Kreuz, an dem Christus gestorben ist. Jesus hat sich als der Dreh- und Angelpunkt, als der Wendepunkt gezeigt, sagen, hey, all deine Versuche, gut zu sein, vergiss sie. Komm zu mir. Ich möchte dir ein Leben in Fülle, in Freude, in Erfüllung schenken. Ich möchte, dass du heil wirst, dass du fröhlich wirst. Aber ja, ich meine die Sachen genau so, wie ich sie gesagt habe. Wer mir sein Leben gibt, der gibt es mir ganz. Der gibt es mir als Prio 1, 2, 5, 10. Und er wird die Sünde so hassen, wie ich die Sünde hasse, und von ihr fliehen. Wir haben ein Gebet, das du hinter mir sehen kannst. Und wenn du sagst, hey, ich sehne mich danach, Frieden zu finden mit diesem Gott, der der Schöpfer von Himmel und Erde ist und der einmal wiederkommen wird in aller Herrlichkeit, und der Gerechtigkeit bringen wird, für dich Gerechtigkeit bringen wird, bei all den Dingen, die dir angetan worden sind. Frieden und Wiederherstellung. Dann darfst du dieses Gebet beten und sagen, Jesus, ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich möchte in diese Beziehung zu dir, ich möchte in diesen Frieden mit dir und ich glaube deinem Wort. Ich möchte dich bitten, wenn du sagst, hey, ich möchte nochmal diese Entscheidung treffen. Und du hast dieses Gebet dir jetzt durchgelesen und sagst, das soll mein Gebet sein. Dann mache ich dir Mut, triff diese Entscheidung jetzt. Triff diese Entscheidung jetzt und sag, ja, ich werde nicht nach Hause gehen, ohne dass ich mein Leben in die Hand Jesu gegeben habe. Der für mich alles getan hat, der sich in seinem Wort mir komplett offenbart. Und der voller Güte und voller Liebe und voller Gnade ist, bei dem ich sicher bin. Dann mache ich den Mut, das zu bekennen und zu sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte diese Entscheidung heute für Jesus treffen. Und wenn du das bist, dann mache ich dir Mut. Heb deine Hand einfach als Zeichen dafür, dass du sagst, ja, ich werde mein Leben mit Jesus leben. Und diese Entscheidung, die du triffst, die wird dir nie wieder jemand wegnehmen können. Hey, vielen Dank für euren Mut, danke für eure Hände. Es ist so gut. Und ich möchte mit euch dieses Gebet noch einmal beten. Und ich möchte euch als Gemeinde bitten, es mit mir zu beten. Und bete das ganz persönlich zu deinem Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, den Tod besiegt hast und lebst. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich will ab heute dir nachfolgen und alle meine Bereiche meines Lebens unter deine Herrschaft und Führung stellen. Mache aus mir eine neue Schöpfung, stärke meinen Glauben und gib mir deinen Heiligen Geist. Dir will ich ab jetzt vertrauen und nach deinem Wort leben. Du bist mein Herr, ich gehöre dir. Ich danke dir, dass neues, ewiges Leben, das jetzt für mich beginnt. Amen. Amen. Hey, und all die, die ihr euch diese Entscheidung getroffen habt, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Wir ehren das, wir feiern das. So, so großartig. Und wir laden dich ein, komm bitte nach dem Gottesdienst nach vorne, hier werden Beter sein, die haben ein Geschenk für dich, die wollen dir eine Bibel schenken und ein bisschen Hilfsmaterial, damit du einen guten Start hast in dein neues Leben mit Jesus. Yes, Halleluja, Amen.